Ja, ihr Lieben, jedes Mal, wenn wir an diesem Tag zusammen sind, Christi Himmelfahrt, möchte ich die Frage auch bewegen, warum feiern wir eigentlich dieses Fest? Wir haben dazu ein bisschen gehört in der Lesung im Evangelium des heutigen Tages. Es gibt auch immer wieder Umfragen, die unter den Deutschen gemacht werden zum Himmelfahrtsfest. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass, zum Himmelfahrtsfest nicht mehr so viel vorhanden ist, dass gesagt wird, warum wir das eigentlich feiern. Ja, bei Weihnachten wissen es die meisten Leute, bei Ostern noch ein paar mehr, Himmelfahrt und Pfingsten wird dann schon ganz dünn. Ich musste mich daran erinnern, als ich vor etwa 20 Jahren in ein kleines Thüringer Dorf kam, da war ich ein junger Pfarrer und ein junger Familienvater, und in diesem Dorf gab es, oder in dieser Region gab es ganz eigene Bräuche um das Himmelfahrtsfest herum. Also es gab was, das gibt es ja in Leipzig auch, aber es gab es dann noch sehr viel intensiver, dass man also da überwiegend Männer mit Karren umherziehen sah, die, sag mal, sehr voll beladen waren, in jeder Hinsicht, auch die Männer hinterher. Dann gab es beim Einkaufen, also wenn man heutzutage in den Supermarkt geht, sagen ja die Verkäuferinnen, wünschen die einem ja in dieser Woche, zumindest ging es mir so, sagen die schönen Feiertag. Und dort in der Gegend sagte man, schönen Vatertag. Und ein drittes, das mir vorher auch nicht begegnet ist, also auch so ein volkstümlicher Brauch mit dem Himmelfahrtsfest, eigentlich auch ganz nett, die Kinder bastelten zu diesem Anlass für ihre Väter Geschenke. Also wir feiern ja Muttertag, letzten Sonntag haben wir den gefeiert und da gab es im Prinzip einen Vatertag. Und man bekam dann von den Kindern so nette kleine Präsente, du bist der beste Papa der Welt und so weiter und so fort. Also ganz nett, das so zu feiern. Und es hat sich ein bisschen von den Ursprüngen gelöst und trotzdem in all diesen Bräuchen klingt ja noch eine Erinnerung an, die natürlich mit diesem Tag verbunden ist, dass es nämlich um den Vater geht. Also Himmelfahrt als Vatertag. Also kann man durchaus so sagen. Aber es verbindet sich eben von Haus aus und zuerst und zuletzt damit, dass Jesus zu seinem himmlischen Vater geht und dass wir mit hineingenommen werden in diese tiefe Gemeinschaft, die der Vater mit dem Sohn hat. Wir feiern Himmelfahrt, weil es jetzt erst richtig losgeht. Ich werde das nachher gleich noch erklären. Das ist kein Abschied, wie das normalerweise ist, wo man traurig ist, wo man ein bisschen betröppelt zurückbleibt, sondern das ist ein Neustart. Wir haben eben das Evangelium gelesen bekommen aus Lukas 24. Da heißt es ja, dass Jesus sich verabschiedet, dass Jesus seine Jünger segnet. Und dann heißt es, dass die Jünger nicht traurig waren und weinten, sondern habt das noch im Ohr, sie sind voll Freude zurückgegangen nach Jerusalem und sie haben Gott Loblieder gesungen. Also, es geht beim Himmelfahrtsfest darum, dass der Segen, den Jesus seinen Jüngern damals gegeben hat, dass der zur Entfaltung kommt. Und deshalb sind wir hier und deshalb brauchen wir das auch. Und deshalb, ja, lasst uns das auch so begehen, diesen Tag, dass es ein Neustart wird. Auch für uns als Gemeinde, auch für uns als Kirche. Es geht also die nächste Stufe in Gottes Plan los. Jesus zieht sich nicht einfach zurück auf eine ferne Wolke und ist dann weg, sondern er verbindet Himmel und Erde und wir feiern, dass er die Herrschaft übernommen hat, dass er wirklich regiert, dass er nicht weit weg ist, sondern dass dieses Fest auch was mit uns zu tun hat, dass nämlich, das werde ich gleich ausführen, nicht Jesus einfach weg ist, sondern dass wir in ganz neuer Weise sein Mandat übertragen bekommen, dass der Himmel auf die Erde kommt. Ja, was heißt das für uns konkret? Hören wir auf das Schriftwort für den heutigen Tag. Die Besonderheit ist dabei, dass es keine Erzählung ist, wie oft, wenn wir ein Bibelwort hören. Es ist auch nicht eine Weisung aus einem Paulusbrief genommen, wo gesagt wird, also so feiert bitte schön das Himmelfahrtsfest, sondern es ist etwas Besonderes. Es ist ein Gebet, in das wir hineingenommen werden. Es gibt zwei wichtige Gebete, die Jesus spricht, mindestens. Das eine kennt ihr alle, wir beten es in jedem Gottesdienst, das Vaterunser. Aber es gibt auch im Johannesevangelium ein sehr langes und ein sehr gehaltvolles Gebet. Man nennt es das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus, bevor er sich verabschiedet von seinen Jüngern, bevor er gekreuzigt wird, noch einmal zu seinen Jüngern spricht und sagt, was ist denn dann? Und dafür ist dieses Gebet eine ganz wichtige Schwelle. Und die Besonderheit bei diesem Gebet, wir werden es gleich merken, es blickt weit über Kreuzigung, Himmelfahrt hinaus in unsere Zeit. Hören wir das Schriftwort aus Johannes 17. Jesus sah zum Himmel auf und betete. Ich bitte nicht nur für die, die du mir gegeben hast, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, mit mir dort sind, wo ich sein werde. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, lange bevor die Welt geschaffen wurde. Vater, du gerechter Gott, wenn die Welt dich auch nicht kennt, ich kenne dich, und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt. Ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Ja, ihr habt es vielleicht schon gemerkt in diesem Gebet, in das wir hineingenommen werden. Wir sind im Johannesevangelium. Das ist sehr, sehr gehaltvoll, was Jesus da sagt. Also, wenn man mich fragen würde zu diesen beiden Gebeten, das Vaterunser ist so das Kerngebet, was wir jeden Tag beten sollen. Und ich würde sagen, das ist ein Gebet für fortgeschrittene Jüngerschaft, in die wir hineingeführt werden sollen. Und wisst ihr, die größte Mühe, die ich mir in der Predigtvorbereitung mache, ist immer, das irgendwie runterzubrechen. Ich sage euch vorher meine drei Punkte, die das etwas einfacher machen, weil um das zu fassen. Also Jesus betet für uns, Jesus sendet uns und Jesus ruft uns zur Einheit. Jesus betet für uns. Das hört sich vielleicht sehr simpel und sehr geläufig an. Wenn wir in den Evangelien lesen, bekommen wir ja immer mit, dass Jesus eine ganz besonders gute Verbindung zum himmlischen Vater hat. Er hat einen guten Draht gehabt. Er hat alles im Einklang mit dem Vater gemacht. Und es ist aus seinem Handeln absehbar, also er hat immer einen guten Draht. Er steht immer in Verbindung. Und trotzdem lesen wir immer wieder, obwohl Jesus einen vollen Tag hatte, und ich denke, Jesus auch manchmal wirklich erschöpft war, müde war von den vielen Menschen, die ja auch müde machen können, dass er morgens zeitig aufsteht und auf einen Berg geht oder dass er abends nochmal das Gebet sucht. Und obwohl er sagt, ich und der Vater sind eins, sehen wir ihn hier auch beten. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Also Jesus betet, daraus lebt er. Und das Besondere dieses Textes ist, dass er uns hineinnimmt in sein Gebet. Also Jesus möchte auch, dass wir beten. Und er spricht dieses Gebet, er lebt aus dem Gebet, er will uns hineinnehmen in dieses Gebet. Und deswegen lasst mich dieses wichtige Wort auch wieder sagen. An erster Stelle steht das Gebet, und zwar nicht unser Gebet, sondern steht dieses Wort, und das gilt auch für heute, dass Jesus für uns betet. Also bevor wir einen Mucks sagen können, hat Gott längst geredet. So ist es ja auch am Anfang der Schöpfung. Er spricht, er redet. Und die Schöpfung darf das dankbar empfangen. Und bevor wir überhaupt beten können, heißt es immer wieder, Jesus betet, Gott sei Dank. Und das ist ein Gedanke, den wir auch immer wieder in der Bibel finden. Und ich möchte das nur mal erinnern, weil das hilft uns auch beim Beten. Jesus betet. Der Heilige Geist betet in uns, wenn wir keine Worte haben, so heißt es im Römerbrief. Und ich habe es vorhin schon gesagt, dieses Gebet nennt man auch das hohe priesterliche Gebet. Jesus tritt für uns auch im Gebet ein. Und wir dürfen sicher sein, jetzt, wo er im Himmel ist, zur Rechten des Vaters, tritt er für uns ein. Wir leben daraus, dass er betet. Sonst könnten wir gleich einpacken. Also Jesus betet und Jesus betet für uns. Also er betet nicht nur für seinen Weg, den er damals noch vor sich hat, Kreuzigung, Auferstehung und so weiter, sondern er betet immer auch für andere. Und auch das ist etwas ganz Wichtiges, was wir beim Beten immer wieder auch lernen sollen. An erster Stelle Jesus betet und an zweiter Stelle, er tut das für andere. Deswegen auch das eine Erinnerung, die wir immer wieder hören, aber ich möchte sie nochmal sagen, weil wir das an Jesus und auch an diesem gehaltvollen Gebet lernen können. Jesus bittet für andere. Und das tiefste Wesen auch unseres Gebetes sollte sein, dass wir für andere bitten und nicht nur bei unseren Sachen stehen bleiben. Dürfen wir auch bitten, aber dass wir andere ins Gebet einbeziehen. So kommt nämlich der Himmel auf die Erde. Und dass wir damit auch immer wieder eingestehen, wir haben das nötig. Wir haben das nötig zu beten, so wie Jesus es auch nötig hatte zu beten. Also, erster Punkt, wie kommt der Himmel auf die Erde? Jesus betet für uns und er beauftragt uns ja auch mit diesem Gebet, dass wir uns reinnehmen lassen. Also mitbeten in diesem großen Gebetsstrom, der längst passiert, und andere in unser Gebet einschließen. Der zweite Punkt, Jesus sendet uns. Was ja hier schon im ersten Vers deutlich wird, ist, dass Jesus den Horizont ganz weit aufmacht. Ich lese nochmal, ich habe jetzt über die Einleitung geredet, Jesus sah zum Himmel auf und betete. Und jetzt kommt die Fortsetzung, die mit dieser Sendung zu tun hat. Ich bitte aber nicht nur für die, die du mir gegeben hast, also die Jünger, die damals um ihn herumstanden, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Also an dieser Stelle kommt es gleich, dass Jesus betet, ich möchte für die beten, die dann, wenn ich weg bin, ich übersetze das mal mit meinen Worten, wenn er nicht mehr auf der Erde ist, die dann glauben werden. Das ist ja der große Auftrag, den er an seine Jünger gibt, dass er sagt, so, jetzt seid ihr am Start, ihr habt alles bekommen vom dreieinigen Gott, was ihr braucht, ihr seid mit der Vollmacht ausgerüstet, ihr seid gesegnet, ihr habt den Heiligen Geist empfangen und jetzt seid ihr dran, Zeugen zu sein, die Worte weiterzugeben, die Jesus gesagt hat. Ihr seid jetzt dran, das zu machen, was Jesus in seinen Erdzeiten getan hat, nämlich ja, das zu entfalten, das weiterzusagen und darauf zu vertrauen, dass Gott auch unsere sehr unvollkommenen Worte benutzen wird, um Menschen ja, zum Glauben zu bringen und dazu zu führen, dass sie auch zur großen Gemeinde dazugehören. Und noch einmal, auch da ist Jesus uns ein Vorbild, dass er für andere diese Worte ja ausgesprochen hat, um sie zum Vater zu ziehen, um sie in die Verbindung hineinzubringen. Es geht also nicht nur darum, dass wir beten, dass wir einatmen, dass wir nah ran an das Herz des himmlischen Vaters kommen, sondern genauso wie wir ausatmen, soll das wie ein Zweitakt sein, den wir, in dem wir leben, dass nämlich das, was wir bekommen haben, durch uns durchströmt und auf die anderen weitergeht. Tja, wie sagen wir die Worte Gottes weiter? Jetzt komme ich auf die Einleitung zurück, die Maria ja, sie hat ja dieses Wort auch aufgegriffen, diesen Satz, den ich mal gehört habe. Und ich glaube, an dem ist viel Wahres dran. Wir sind für viele Menschen die einzige Bibel, die Menschen heutzutage lesen. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Satz geht. Ich habe da gemischte Gefühle bei diesem Satz. Maria hat auch ein Beispiel erzählt, wo das auch ein bisschen deutlich wird. Es ist wirklich etwas, was einem vielleicht auch manchmal ein bisschen Sorge macht, weil wir als Zeugen nicht immer so ein gutes Bild abgeben. Auf der anderen Seite denke ich, bei diesem Wort eigentlich zwei Dinge. Einmal denke ich, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Also das müssen wir immer bitten, wenn wir die Worte weitergeben und immer auch mit einpreisen. Und trotzdem, Jesus hat diesen Weg gewählt, dass die Kirche wächst. Und sie wächst seit 2000 Jahren. Und auch wenn wir das in unserer Region nicht so spüren, weltweit wächst die Christenheit. Und das hat damit zu tun, dass Menschen dieses Zeugnis weitergeben. Es wird daraus auch deutlich, dass das keine freiwillige Zusatzaufgabe ist, die sozusagen die fortgeschrittenen Christen einnehmen sollen, dass sie missionieren oder dass sie auf Sendung sind, sondern so wie wir einatmen und ausatmen, sollen wir beten und auf Sendung sein. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass es in unserer Zeit wahrscheinlich mehr darauf ankommt, weniger in Worten das zu sagen, die sind auch wichtig, natürlich, die Worte Jesu sollen bewegt werden, sondern ihr wisst, wie das ist. Das war auch das Beispiel von Maria, hoffentlich gibt es auch positive Beispiele. Viel mehr als unsere Worte spricht ja unser Leben. Wir haben das nicht in der Hand, wir können Gott auch nur immer wieder darum bitten, aber das steckt in diesem Gebet drin, wir lassen uns reinnehmen in dieses Gebet. Wir lassen uns hineinnehmen, dass wir, naja, so etwas wie ein Kanal sind für die Worte, die Jesus uns gibt. Und er sagt ja auch schöne Sachen, wie er uns damit ausstattet, wenn ihr jetzt alle, ihr guckt jetzt so ernst. Er sagt ja schöne Worte, die er uns mitgibt. Er gibt uns von der Gemeinschaft des Vaters, er gibt uns von der Herrlichkeit, er gibt uns von der Liebe. Wir können das aus uns heraus nicht, aber wir können immer wieder sozusagen zum Ursprung zurück, zur Gemeinschaft, wie Jesus und der Vater miteinander unterwegs sind, wie sie Gemeinschaft pflegen und von daher auch unsere Worte, unser Zeugnis, unser Leben in der Welt weitergeben. Und ein drittes, auch das wird in diesem Text mehrmals wiederholt und auch das ist etwas, wo man sofort merkt, oh, oh, das ist ein hoher Anspruch, Jesus ruft uns zur Einheit. Ich lese nochmal dieses Wort vor, es sind gleich die ersten Verse. Also nachdem Jesus gesagt hat, er bittet für alle, die zukünftig glauben werden, die auch durch uns noch zum Glauben gerufen werden sollen, sagt er, sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir uns anschauen, wie das damals bei den Jüngern war, dann sehen wir, es gab immer Streit. Also auch in der Kerntruppe von Jesus, Jesus musste sich nur mal umdrehen, das war manchmal wie im Kindergarten, fingen dann die Jünger an zu streiten und sich sozusagen um die besten Plätze zu beigen. Wenn wir uns die Briefe des Neuen Testamentes anschauen, dann gibt es nur eine einzige Ausnahme, der Epheserbrief. Sonst in anderen allen Briefen, die mir bekannt sind, wird immer auch deutlich, dass diese Einheit etwas ist, die errungen werden will. Etwas ist, wo es immer Spannungen gibt. Die gibt es auch bei uns, die gibt es auch in unserer Gemeinde. Und wo Jesus uns ruft zum Gebet, und in sein Gebet hinein, Vater, mach uns eins. Und wieder ist es das gleiche Muster. Er weist auf sich zurück und sagt, aus der Einheit, die ich mit dem Vater habe, soll auch das, was euch uneins macht, zusammenkommen. Ihr habt vielleicht schon mal von John Wesley gehört. Das ist der Begründer der methodistischen Kirche und von dem John Wesley wird erzählt, er hatte mal einen Traum. Und in diesem Traum war er verstorben und hatte die Gelegenheit, am Tor der Hölle anzuklopfen und zu fragen, was für Leute gibt es bei euch? Katholiken? Ja, viele. Anglikaner? Ja, viele. Lutheraner? Ja, viele. Methodisten? Ja, viele. Da war er sehr betrüppelt. Ging weiter zur Himmelspforte. Und dann ging das, klopft er wieder an, dann ging das Spiel wieder von vorne los. Und er fragte, sind hier Katholiken? Nein, kein einziger. Sind hier Lutheraner? Nein, kein einziger. Und so weiter und so fort. Ihr wisst, ihr könnt euch denken, wie es weitergeht. Und ziemlich erschrocken stellte er nun die Frage nach seiner eigenen Sparte. Sind hier Methodisten? Nein, kein einziger. Und ganz zackhaft fragte er am Schluss, ja, was für Leute sind das im Himmelreich? Und die Antwort war, hier gibt es nur Christen. Jesus ruft uns zur Einheit. Und das heißt auch bei allem, was uns unterscheidet und wo man sich auch bis aufs Messer streiten kann, dass wir wirklich gerufen sind, in dieses Gebet hineinzugehen, auch betend hineinzugehen, aber auch lebend hineinzugehen, dass Jesus uns zur Einheit ruft und dass er die Verheißung ausspricht, da wo Einheit ist und wo man das an eurem Leben ablesen kann, an meinem Leben ablesen kann, an deinem Leben ablesen kann, da will er seinen Segen schenken. Noch was Persönliches, das illustriert das ja immer ganz schön. Wenn meine Frau und ich in den Urlaub fahren, ist es jetzt ein bisschen leichter geworden, als noch viele Kinder dabei waren. Ihr wisst das mit den Familien, das ist ganz schön schwierig, wie man da so das Programm gestaltet, weil alle irgendwie andere Bedürfnisse haben. Bei uns ist es nicht schwierig, aber trotzdem sehr entgegengesetzt. Also ich kann das nur kurz andeuten. Ihr könnt es nachher dann auch privat fragen, wie das dann konkret aussieht. Aber meine Frau ist so vom Team Sicherheit. Wir also alles planen und ich bin so Team Abenteuer. Also ich biege auch gerne mal ab und mache mal was Spontanes. Und das gibt natürlich manchmal Stress. Und auf der anderen Seite, weil wir ein Paar sind, einigen wir uns natürlich immer wieder und macht das eigentlich auch etwas, dass sozusagen jeweils die andere Seite auch bereichert wird mit etwas, was sie selber sich nicht suchen würde. Ihr könnt das gleiche Spiel in der Familie durchspielen. Da gibt es auch immer wieder so diese Gegensätze, gibt es diese Spannung, gibt es diese Sachen, wo es richtig knallt. Und trotzdem ist es gut, wenn man an einem Tisch sitzt und weil man eine Familie ist, läuft man nicht auseinander, nur weil es Streit gibt und weil man verschieden ist. Und das gilt natürlich auch für uns als Gemeinde. Also, lasst uns das sagen, lasst uns jeweils an die eigene Nase auch fassen, bei allem, was es da an Spannung und Spaltung vielleicht auch gibt. Jesus ruft uns zur Einheit. Ich möchte schließen mit einem sehr gängigen christlichen Symbol, das Rad. Manche Städte haben das in ihrem Wappen drin. Das Rad ist ein altes christliches Symbol. Es hat ja eine Mitte, eine Achse, um die es sich dreht und es hat verschiedene Speichen. Und das Bild dahinter ist das, dass wir als Christen die verschiedenen Speichen sind und Christus in der Mitte ist, um das sich alles dreht. Und je näher man an Christus ranrutscht, an seine Einheit mit dem Vater, umso kleiner werden die Abstände zwischen den Leuten untereinander, zwischen den Speichen untereinander. Das ist die Verheißung und das ist die Kraft, die Jesus uns verspricht. Ich fasse zusammen, Jesus nimmt uns rein in sein Gebet, so kommt der Himmel auf die Erde, im Gebet, in der Sendung und in der Einheit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.